You ask, we explain. Ein Podcast der Medizinischen Fakultät der TU Dresden. Tut aktive Sterbehilfe weh? Wie gehe ich damit um, wenn mein Kind auf Crystal ist? Wie fühlt sich überhaupt Sex im Alter an? Hier gibt es keine Tabus, nur Antworten. In Kooperation mit den Städtischen Bibliotheken Dresden und dem Cosmo Wissenschaftsforum bieten wir verständliche Informationen zu den Fragen, die uns alle bewegen.
Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu den TUD Lectures Plus. Heute haben wir das Thema bunte Vielfalt. Wie können wir Diversität in unserer Gesellschaft, Wissenschaft und in der Forschung gerechter machen? Mein Name ist Nicole Vögele. Ich bin Professorin da drüben an der HfBK Dresden für Film und Bewegtbild und freue mich auf ein spannendes Gespräch. Dieses mittlerweile schon die fünfte TUD Lectures Plus, die wir dieses Jahr durchführen, nachdem wir schon in Pirna und Bautzen auf dem Marktplatz waren und auch schon, ich glaube, einmal oder zweimal hier. Die Idee dieser Lectures Plus ist dieses Jahr vor allem, dass wir an Orte gehen, wo wir Menschen treffen, die auch mal etwas anderes hören wollen. Zusätzlich werden diese Lectures als Podcast aufgenommen und können immer am letzten Donnerstag im Monat im Studentenradio Coloradio von 18 bis 19 Uhr nachgehört werden. An dieser Stelle auch herzlich willkommen an unsere Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer von Coloradio. Die TUD Lectures sind übrigens ein gemeinsames Projekt des Dezernats Universitätskultur, des Podcast-Formats You Ask, We Explain, der Kustodie Dresden, der Galerie Ursula Walter und wird unterstützt von der HfBK Dresden. Ziel unserer Veranstaltung ist, dass Sie Fragen stellen. Dafür sind auch Fragenzettel, liegen aus oder werden ausgeteilt und wir freuen uns schon auf eine anregende Diskussion. Nun aber zu unseren ReferentInnen. Ich freue mich sehr, Frau Professor Roswitha Böhm und Herrn Professor Alexander Lasch zu begrüßen und dachte, anstatt dass ich das jetzt runterbete, wer sind Sie eigentlich?
Das ist natürlich eine philosophische Frage. Wer bin ich eigentlich? Also fangen wir mal mit den Formalia an. Roswitha Böhm, ich bin eigentlich beruflich Professorin für französische Literatur und Kulturwissenschaft, in der Eigenschaft unter anderem auch Mitglied der sogenannten Gender Concept Group. Habe mich schon immer für Diversität und auch Gender Studies interessiert und ich bin jetzt seit 2020 Prorektorin Universitätskultur, also Mitglied der Universitätsleitung der TU Dresden. Und in dieser Funktion verantworte ich in dem Ressort unter anderem auch den ganzen Bereich Gleichstellung, Diversity und Inklusion, neben anderen. Aber vielleicht so viel erstmal.
Ja, mein Name ist Alexander Lasch. Ich bin Professor für germanistische Linguistik und Sprachgeschichte, habe ein Faible für Grammatik und damit stoße ich in der Öffentlichkeit nicht immer so auf Gegenliebe, aber wir versuchen das für unsere Studierenden spannend zu machen, genauso wie das Thema zum Beispiel der barrierefreien Kommunikation. Ich habe zusammen mit Studierenden eine gemeinnützige GmbH ausgegründet vor einigen Jahren, die sich genau darum bemüht und wir versuchen vor allen Dingen Lehramtsstudierenden die Hürden und die Leiden und die Lasten, sag mal, zu vermitteln, wenn man sich um eine inklusive Gesellschaft bemüht, ja, und das ist eben nicht mit einer halben Stelle, 3,50 Euro und einem zweiten Stuhl gemacht ist, sondern dass es sehr viel persönliches Engagement braucht und auch sehr viel Kapazität, um überhaupt sich um Inklusion zu bemühen. Genau, vielleicht erstmal so weit.
Ja, das ist immer frech, wenn man fragt, wer sind Sie?
Das haben
aber irgendwie hatte ich Lust darauf.
Das haben wir geübt, das können wir.
Okay, gut. Ich habe mir so gedacht, gäbe es einen Witz über heute Abend? Dann könnte der auf zwei Arten anfangen oder zwei sind mir eingefallen. Ein Anfang wäre, sitzen zwei Frauen und ein Ossi auf dem Panel. Keine Ahnung, wie man weitergeht. Können Sie jetzt drüber nachdenken. Oder es sitzen drei weiße ProfessorInnen auf einem Panel. Und ich glaube, man könnte da natürlich noch, man hört meinem Dialekt an, es ist mit Hochdeutsch nicht ganz meine Stärke oder mit sehr viel Einschlag, aber ich glaube, man könnte da noch den Witz oder noch viele andere Witzanfänge finden. Aber ich dachte mir so, die Frage, was meinen wir eigentlich mit Diversität? Sind das vielleicht zwei gute Beispiele?
Ja.
Genau. So.
Magst du?
Oder sie können auch einfach den Witz weitererzählen.
Oh je, falls ihnen das einfällt. Also spontan den Witz weitererzählen. Ich könnte dann eher weitere Witzanfänge generieren.
Oder noch einen Witz anfangen.
Sitzen drei schwitzende SprecherInnen auf dem Panel in der Sonne oder was auch immer. Also da können sie sich dann auch noch Dinge ausmalen. Aber vielleicht ist es ja auch ein Anfang, um zu sagen, ja, was ist Diversität? Ich würde es jetzt gar nicht wissenschaftlich, sondern ganz schlicht fassen. Also wir sind alle Menschen, wie wir hier sitzen. Und wir haben alle gemeinsame Eigenschaften. Also zum Beispiel, wir machen vielleicht gerne Witze. Wir denken nach, wir träumen, wir lachen und was auch immer. Und wir sind aber auch alle komplett unterschiedlich. Also natürlich haben Sie eben gesagt, wir haben auch, man könnte auch sagen, wir sind jetzt gar nicht so divers, wie wir hier auf dem Podium sitzen, nämlich drei weiße ProfessorInnen. Aber wir haben doch die Geschlechterdifferenz ja mit drin vielleicht. Wir haben die Schweiz mit dabei.
Gut, die zählt irgendwie nicht als Minderheit.
Die ist außerhalb
Nein,
der EU.
Nein, ich habe nicht von Minderheit. Ich habe von einem Diversitätskriterium gesprochen. Und von daher würde für mich Diversität erstmal bedeuten, dass wir unterschiedliche Eigenschaften haben. Ja, also manche sind groß, manche sind klein, manche haben glatte Haare, manche haben lockige Haare, manche haben gar keine Haare, manche was auch immer. Und letztendlich geht es bei Diversität, das würde ich dann sofort mit Inklusion verknüpfen, letztendlich darum, dass wir allen Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit möglichst gleiche Chancen bieten. Jetzt auch mal kurz gefasst, da können wir noch drüber diskutieren, aber ich will jetzt auch...
Ja. Also ich stecke ja
meine
ganz schön
Mit-Panelisten nicht genau. Das Wort
wegnehmen. Ich will nicht das Women'splaining machen.
Genau, ich will kein Women'splaining.
Ich stecke ja ganz schön ein. Also der Ossi bin ich. Und es ist tatsächlich so,
dass... Ich wusste gar nicht, dass du Ossi bist.
Ja, oh. Es ist selten bei uns in der Branche.
Ja, genau.
Also vielleicht einfach dazu, dass es... Ich mag zwar vielleicht männlich und weiß sein, aber es ist tatsächlich so, dass ich als Professor mit einer ostdeutschen Biografie zu einer wirklichen Minderheit in meinem Fach gehöre. Und es ist durchaus erstaunlich, ja. Also wenn wir uns mal anschauen, dass wir fast 35 Jahre darüber nachdenken, wie man irgendwie Ost und West zusammenbringt, finde ich das bemerkenswert. Und es ist ja nicht nur die Professorenschaft, die da aufgeteilt ist. Wäre ich jetzt noch weiblich, könnte ich meine Kollegen an einer Hand aufzählen, die tatsächlich einen Lehrstuhl für deutsche Sprachwissenschaft haben. Das Zweite, was ist für mich Diversität? Diversität hat vor allen Dingen für mich was mit Perspektivwechsel zu tun. Also die Frage, bin ich empathisch oder kann ich mich in das Gegenüber einfühlen? Was bedeutet das, wenn die Schwelle 25 Zentimeter hoch ist für jemanden, der Krücken zum Gehen braucht? Was bedeutet es, wenn ich zum Beispiel eine schwangere Frau habe, die bei 45 Grad in der Sonne sitzt? Und das sind alles Aspekte, die man möglicherweise mitbedenken muss, wenn es um die Frage geht, wie gehen wir mit unserem Gegenüber um? Also es hat sehr viel mit Einfühlen in eine andere Perspektive zu tun.
Ich glaube, ich fände es schön, ich habe mir das auch überlegt bei der Vorbereitung, vielleicht können wir das zusammen kurz so zusammenkriegen, welche Aspekte, also vielleicht können wir die mal so ein bisschen minimal theoretisch durchgehen, weil man denkt immer sehr schnell über Herkunft nach, über was sind so die ersten Punkte, die uns einfallen, wenn wir das Wort Diversität nennen und was fällt eigentlich auch noch drunter. Ich habe mir mal aufgeschrieben, eben so Geschlecht, soziale Klasse ist ein ganz wichtiges Thema, glaube ich, würde ich sagen, dann Race, also die Herkunft, dann auch das Thema Alter.
Ja.
Dann ethnische Gruppe muss ja auch nicht gleich, das sind dann auch nochmal Unterteilungen, Religion fiel auch noch gar nicht als Thema, physische Bedingungen, ne? Und dann auch einfach, wie sind wir geprägt, wie ist unser Denken geprägt, woher kommt es, wie ist es strukturiert, Familienhintergrund, fallen Ihnen noch Sachen ein, also so ganz so Bereiche auch.
Gut, Sie haben es vielleicht unter dem Physischen in gewisser Weise gefasst, aber ansonsten würde ich tatsächlich die Bereiche chronische Erkrankung und Behinderung auch nennen. Also insbesondere, wenn man dann halt eine sogenannte intersektionale Betrachtung vornimmt, halt schaut, wie sich verschiedene Diversitätskriterien miteinander verknüpfen und was das dann bedeutet für Behinderung, Benachteiligung oder eben Chancengerechtigkeit. Ich hatte eben noch eins, aber das habe ich gerade vergessen.
Können Sie ja dann wieder reinlassen.
Ja, genau. Alexander Lasch hat bestimmt auch noch Ideen.
Der Punkt ist, glaube ich, das ganze Spektrum, was du oder sie, wir duzen uns, oder?
Wir machen da eine Mischung.
Ja, okay. Also was du aufgemacht hast, lässt sich immer beliebig erweitern. Also überall dort, wo wir Strukturen haben, in denen sich möglicherweise sowas wie Machtbeziehungen durchzeichnen, in denen der eine über den anderen bestimmt, in dem der eine sagt, was zu sagen ist und was nicht zu sagen ist, in dem ich mich in einer bestimmten Art bewegen darf und nicht bewegen darf, in dem ich bestimmte Kleidung zeige oder bestimmte Bilder hänge. Also dann überall dort, wo ein Perspektivenreichtum eingeschränkt wird, da fängt eigentlich das Thema an, über das man nachdenken muss, wenn es um Zurückholen in eine inklusive Gesellschaft geht. Ja. Und das kann zeitlich unterschiedlich sein. Und wir haben jetzt im Moment gerade den Geschlechtsdiskurs, der seit 20 Jahren aufbricht und relevant wird. Und davor waren es andere, Klassismus. Und es ist nicht abzusehen, dass sich das in den nächsten Zeiten ändert. Und da haben wir das nächste Thema, was an die Tagesordnung kommt. Aber ich kann es nicht prognostizieren. Ja.
Ich dachte, Sie wissen es schon.
Nein. Wenn ich das wüsste, säße ich nicht hier. Da würde ich Sport wetten.
Ich mache vielleicht mal den Sprung in die Richtung, also wir haben es jetzt mal so ein bisschen versucht zu fassen, zu kriegen, was ja eben, also das geht ja immer weiter oder es zieht dringe. Aber wenn wir so versuchen, ein bisschen zusammen darüber nachzudenken, man hat ja so ein Bauchgefühl dafür, warum Diversität gut ist. Also so dieses, ja, es würde unsere Gesellschaft besser abbilden, also gerade wenn man jetzt über Wissenschaft, über unsere Institutionen nachdenkt. Ne? Aber haben Sie vielleicht Beispiele oder auch so Sachen aus den Lebensrealitäten, aus Ihren Arbeitsbereichen, wo Sie sagen, da ist das auch einfach praktisch gewinnbringend, vielleicht sogar ökonomisch. Also es gibt ja noch andere, ich sage jetzt mal Maßstäbe, als nur, es wäre toll, weil es würde uns, wie wir eigentlich heute leben, besser abbilden.
Also ich habe erstmal eine ganz hohe intrinsische Motivation. Ich finde das einfach wichtig. Und ich meine, wir haben ja auch, da müssen wir uns also angefangen mit dem Grundgesetz. Wir haben gerade 75 Jahre Grundgesetz gefeiert. Also da ist ja die Antidiskriminierung schon direkt angelegt. Also ich will nur sagen, es gibt auch viele gesetzliche Grundlagen, die einfach dafür sprechen, Antidiskriminierung durchzusetzen und sich für Diversität einzusetzen. Wenn man jetzt aber zum Beispiel in Richtung Wirtschaft guckt, würde ich aufmerksam machen auf die Charta der Vielfalt. Das ist ja eine Initiative, die sich für Vielfalt in der Arbeitswelt einsetzt. Die gibt es seit 2006, also jetzt auch schon seit fast 20 Jahren. Die Anzahl der Organisationen, die unterschrieben haben, habe ich vergessen, aber es betrifft etwa 15 Millionen Beschäftigte, die damit praktisch, also mit den unterschriebenen Organisationen erfasst sind und die sagen halt auch ganz deutlich, ja, dass diverse und vielfältige Teams dazu beitragen, zu Kreativität, zu Produktivität und so weiter. Also man kann das auch wirklich, wenn man möchte, beinhart ökonomisch fassen. Anderes Beispiel wäre die DFG, also wenn wir jetzt in die Wissenschaft oder in die Forschung gucken, Deutsche Forschungsgemeinschaft, das ist ja diejenige, die halt Drittmittel vergibt hier in Deutschland. Die haben eben auch gleichstellungs- und diversitätsorientierte Leitlinien. Und gehen eben auch davon aus, dass Forschung davon profitiert, dass man in diversen Teams zusammenarbeitet, einfach weil Forschung auf Innovation beruht und weil Perspektivenvielfalt, also viele verschiedene Leute mit unterschiedlichen Hintergründen, mit unterschiedlichen Erfahrungshorizonten, Perspektiven und so weiter, halt dann da einen Gewinn bringen, weil sie halt ihre diversen Perspektiven dann in so einen Forschungsprozess einbringen.
Aber weiß man, gibt es auch Studien, oder weißt du, ich habe eine gelesen, also ich habe jetzt mir auch nur den einen Satz aufgeschrieben, aber dass Studien auch belegen, dass diversere Teams bessere Resultate in Forschung hervorbringen, oder ist das so ein Bereich, den ich will jetzt auch gar nicht...
Ja, also das nicht das Kerngebiet. Genau, das ist auf jeden Fall so, und zwar einfach aus dem Grund heraus, den Roswitha jetzt schon genannt hat, nämlich, dass man mit einem breiter aufgestellten Team einfach auch fehlerresilienter ist. Das kennen Sie vielleicht alle, ne? Also wenn man irgendwie einen Text schreibt und es lässt sich nochmal von zwei Personen gegenlesen, wird man feststellen, dass der ein oder andere Fehler eben doch aus dem Dokument noch verschwindet. Und wenn man sich das nicht nur um Redaktion denkt, sondern um die Frage, aus welcher Perspektive sehen denn zum Beispiel Kinder die Welt? Das experimentieren wir gerade mit Studierenden, dass man sich vorstellt, wie sieht denn für ein Kind ein Weihnachtsmarktbesuch aus? Und zwar so, dass es eigentlich nur Knie sieht. Und zwar eine Stunde lang. Und dann war das nicht schön, hast du das nicht gesehen, ja, und so weiter und so fort. Und man muss sie natürlich hochheben und dann muss sie in eine andere Perspektive rücken. Und das wäre was in Teams genauso funktioniert. Also deswegen läuft es besser. Und zu der Frage noch, um eins noch dazu zu fügen. Es ist so, dass wir, also jetzt das veröffentlichen Kolleginnen von mir eine Studie zu der Frage, wie oft, also ich muss ehrlich sagen, das ist nicht geschlechtsdivers, sondern männlich-weiblich, aber wie oft klicken denn Frauen häufiger auf Stellenbeschreibungsanzeigen bei großen Stellenportalen, wenn diese Geschlechter divers markiert sind? Und die Zahlen sind erschreckend. Also in dem Sinne, dass die Zugriffszahlen sich um ein Drittel bis um die Hälfte erhöhen, nur wenn der Titel der Stellenausschreibung entsprechend geschlechts- oder modernen Geschlechts markiert ist. Und das muss sich jeder Arbeitnehmer oder Arbeitgeber muss sich das fragen, ob er auf dieses Potenzial im Team verzichten will.
Also einfach, um es richtig zu verstehen, Inserate, die gar nicht ich sage jetzt mal, gegendert sind, genau, die werden von Frauen eigentlich viel weniger angeklickt. Genau. Das heißt, diese Firmen, die händeringend vielleicht Arbeitskräfte suchen, lassen sich das durch die Lappen gehen,
richtig,
wenn man so will.
Und das sogar im sozialen Bereich, also der typischerweise sowieso eher von Frauen bedient wird. Und das ist absolut erstaunlich. Also hätte ich nicht gedacht, die Studie kommt im Juli, ich mache Werbung für, schauen Sie danach, vielleicht können wir das in die Shownotes integrieren. Ist also wirklich ein ganz handfestes und praktisches Beispiel dafür, warum das sinnvoll ist, so zu denken.
Ja, weil ich habe manchmal das Gefühl, ich bin total auch bei Ihnen, für mich ist es auch ein super intrinsisches Thema, und aber ich merke langsam, dass ich manchmal auch das Gefühl habe, ich stoße so an Grenzen von, ja, aber es wäre doch schön und es wäre doch gut, dass ich so denke, es ist eigentlich handfest. Warum haben wir das immer noch nicht kapiert, dass man also... Weil wenn man sich ja zum Beispiel fragt, sind wir so in der Forschung, in Entwicklung oder auch in unseren Institutionen, bilden wir da die Vielfältigkeit unserer Gesellschaft schon ab, wenn wir anschauen, wie ist unser Mitarbeiterinnenstab aufgestellt bei uns, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wie ist unsere Studierendenschaft, also bildet die Diversität ab, die ich in diesem Land antreffe, dann muss ich ganz klar sagen, nein, natürlich nicht. Und die Frage ist ja, wie kommen wir dahin? Neben dem, dass wir miteinander reden und irgendwie Broschüren herausgeben und ich weiß es nicht, ich habe das Gefühl, Sie haben sicher auch schon sehr viel darüber nachgedacht.
Ja, und ich habe nicht die eine Antwort.
Aber wir sind ja hier zum gemeinsamen Denken auch.
Also so, ja, ja, nee, wir sind dazu, ja, ja, das ist vollkommen richtig, wir sind da zum gemeinsamen Denken. Ich komme jetzt auch nochmal darauf zurück, dass wir letztendlich auch gesetzlich dazu verpflichtet sind. Also wenn wir jetzt das Beispiel Geschlecht wieder nehmen, Geschlechterparität herzustellen und für die beiden Geschlechter, also jetzt, das ist natürlich binär gedacht, ja, da ist noch nicht die Geschlechtervielfalt wirklich mit drin, aber wenigstens binär die Frauen und Männer gleichzustellen. Das ist ein gesetzlicher Auftrag, der auch umgesetzt werden muss. Also so schlicht ist es teilweise einfach auch. Was machen wir? Ja, wir schaffen Bewusstsein, wir reden darüber, wie Sie sagen, wir schaffen Debatten und Diskursräume und wir versuchen aber auch wirklich ganz handfeste Förderprogramme aufzulegen. Also zum Beispiel Vernetzungsveranstaltungen für Frauen oder Weiterbildungsveranstaltungen für Frauen in Führungspositionen. Das wären Beispiele. Oder die TU Dresden hat, aber das hat sie eben auch erst nach einer langen Debatte gemacht. Und das fand ich sehr gut, dass wir das so partizipativ hergestellt haben, einen Leitfaden tatsächlich für genderinklusives Sprechen verabschiedet, der allzu häufig auf den sogenannten Doppelpunkt reduziert wird. Aber das ist es eben nicht nur, sondern auch da wird uns oft unterstellt, wir würden ideologisieren. Das ist für mich so ein Thema, was mir auch wichtig ist, dass wir eben nicht ideologisieren, sondern wir machen ein Angebot. Für mich ist es eine Geste der Inklusion, wenn ich zum Beispiel Menschen so anspreche, dass ich halt dann sage, das ist häufig halt auch, dann heißt es ja, darf ich jetzt nicht mehr sagen, sehr geehrte Damen und Herren? Und dann sage ich immer, natürlich dürfen Sie sagen, sehr geehrte Damen und Herren, aber was hindert Sie daran, zum Beispiel bei der Eröffnung zu einem Vortrag oder zu einem Panel wie hier dann auch noch anzuschließen, sehr geehrte Anwesende oder sehr geehrtes Publikum, weil sich dann auch die Personen angesprochen fühlen, die eben sich nicht als Dame oder Herr verstehen. Wäre so und so die Frage, ob wir uns als solch verstehen. Nein, Scherz. Deswegen würde ich sagen, das ist eine Geste der Inklusion. Aber ich bin ein bisschen davon abgekommen.
Ja, ich mache mal einen anderen Punkt. Wir haben ein Problem, und zwar schreiben wir uns als Universität auf die Fahne, wir möchten gern international sein. Einstiegsvoraussetzung für unsere Studiengänge ist B2 Deutsch. Das heißt, dass wir keine oder kaum eine Möglichkeit haben, internationale Studierende zu begrüßen. Ja. Es gibt natürlich viele Programme, die davor stehen und danach stehen, das ist keine Frage. Aber jetzt einfach zu sagen, wir bauen jetzt mal ein französischsprachiges oder ein englischsprachiges Studienangebot auf, da gibt es einfach viele Hürden und Hemmnisse. Das muss man sagen. Was wir im Moment gerade im Rahmen eines Drittmittel, eines Lehrprojektes versuchen, ist, dass wir mit Studierenden aus Südafrika zusammenarbeiten und die Expertise vor Ort brauchen. Ja, also das heißt, wenn man so will, werden dort ganz unterschiedliche Ethnien zusammenarbeiten, auf ganz unterschiedlichen Niveaus, auf Englisch, idealerweise Südafrika, weil es in derselben Zeitzone liegt. Und wir dann mit eigentlich, sagen wir mal so, multikulturelle, multinationale Teams zusammenstellen können, die dann auch interdisziplinär arbeiten, also zur Botanik und zu der Erschließung von Handschriften und so weiter und so fort. Aber das ist unglaublich mühsam und geht eigentlich an der Realität einer großen Universität vorbei.
Warum ist es mühsam?
Es braucht Koordination, Geld und Wille. Mhm. Und meistens fehlt es an irgendeinem von diesen drei Dingen. Meistens am Geld. Also wenn Sie Geld haben, ich nehme alles, was Sie haben.
Ja. Er hat einen Koffer dabei. Eine Tasche.
Sie kommen aus der Schweiz.
Ich nehme auch Bitcoins.
Oh, sogar Bitcoins.
Ja, aber es ist tatsächlich ein Problem, dass wenn man aus dieser deutschsprachigen Forschungs- und Lehrgemeinschaft rausschaut, dass man dann sagt, okay, mit wem können wir denn überhaupt zusammenarbeiten, mit wem wollen wir zusammenarbeiten, wen holen wir denn bei uns an den Tisch und bei wem setzen wir uns an den Tisch, dass das in dem Zusammenhang, in dem wir arbeiten, nicht die Regel ist, sondern eher die Ausnahme.
Aber ich denke, dass das im Forschungskontext schon ein bisschen anders ist und ich glaube, da müssen wir als GeisteswissenschaftlerInnen uns auch ein bisschen kritisch betrachten, weil das erlebe ich jetzt schon, dass in den Technik-, Ingenieur- und Naturwissenschaften der Gebrauch des Englischen, englischsprachige Forschungsgruppen, Studiengänge, insbesondere Masterstudiengänge, viel selbstverständlicher sind. Und wir haben auch viele wirklich gute internationale Projekte, die in diese Richtung arbeiten. Da gibt es schon einiges.
Vielen Dank bis hierher mit You Ask, We Explain und weil es so schön ist, gibt es bald die nächste Folge, mit der wir das Thema fortsetzen. Bis dahin, mit den Ohren verstehen.